Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Susanne Balthasar. Herzlich willkommen. Gehören Sie eigentlich auch zu den Menschen, die gerne auf der Toilette sitzen? Dann treffen Sie in diesem Podcast Gleichgesinnte. Das stille Örtchen ist unser Thema und da entwickelt sich gerade richtig viel. Das smarte Hightech-Klo mit Analscan oder die Klopapierausgabe per Gesichtserkennung in China, wo gerade eine Sanitärrevolution stattfindet. Die Toilette, unser Thema, wie immer in verschiedene Geschichten zerlegt, und wir hören mal kurz rein, was uns dann noch alles erwartet.
Das stille Örtchen ist mein bester Freund.
Die Toilette bezeichnet etwa seit dem 19. Jahrhundert eine sanitäre Vorrichtung zur Aufnahme von Körperausscheidungen.
Auf Toilette.
Die Hälfte des Toilettenhäuschens Stegastein im Südwesten Norwegens schwebt 650 Meter über dem Auerlandsfjord.
Welcome to the ghetto. Welcome to the slum.
Eine Toilette wäre hier im Slum Kibera, einem der größten in Kenias Hauptstadt, purer Luxus. Stattdessen gehen alle zum Toilettenhaus um die Ecke.
Hinterlass das Klo bitte so, wie du selber vor.
Viele gehen ja gar nicht aufs Klo, um zu pullern, sondern um sich zu frisieren oder die Fingernägel zu machen.
Der liebe Gott hat's gut mit mir gemeint. Mit dem stillen Öffchen hat er mich vereint.
Die Toilette, ein Ort der Möglichkeiten, und vielleicht verbringen wir deshalb auch 1 bis 3 Jahre unseres Lebens dort. Die 2 Jahre Unterschied hängen vielleicht auch damit zusammen, wie liebevoll das stille Örtchen ausgestattet ist. Ein paar besonders originelle Exemplare hat sich Irene Önzes zeigen lassen und dabei viel gelernt über den Rückzugsort Klo.
Ich mache mal die Tür auf.
Thomas betritt das pastellgelb gestrichene WC im Eingangsbereich seines Hauses. Sobald er die Tür öffnet, ist es gar nicht mehr so still an diesem Örtchen.
Sehr schön, weil das sehr beruhigend ist und einem vorgaukelt, man sitzt im Freien in der Natur, und das kann durchaus helfen bei Verdauungsproblemen. War bei Freunden meiner Schwester und bin auf Toilette gegangen und war von einem beruhigenden Vogelzwitschern umgeben und habe mich gefragt, warum die Vögel so laut sind in der Toilette, und habe dann festgestellt, dass es aus diesem kleinen Vogelhäuschen kommt. Und das fand ich ganz toll und wollte es auch haben für meine Toilette.
Die batteriebetriebene Zwitscherbox lässt Großstadtmenschen den Alltagsstress vergessen und simuliert einen erholsamen Waldbesuch. Für alle Gäste eine Wohltat, jedoch nicht für den Teenager im Haus.
Ja, unser Sohn fand das nicht so gut. Das hat ihn irritiert. Er mochte die Natur hier nicht auf dem stillen Örtchen. Das sind vielleicht die Unterschiede zwischen jung und alt.
Eine britische Umfrage hat ergeben, dass die Toilette gerade für Männer ein beliebter Rückzugsort ist. Das kann Thomas aus Erfahrung bestätigen.
Männer neigen dazu, vielleicht dann auch mal auf die Toilette zu gehen, um Ruhe zu haben vor der Familie. Das hat mein Vater auch immer gemacht. Der hat dann auch immer gerne noch geraucht, irgendwie in den 70er Jahren. Das roch dann besonders gut, wenn man dann als kleiner Junge noch mal auf Toilette musste. Ja.
Sit away. Trouble down the drain.
Ich hatte selber auch mal eine Musikbox, die verbunden war mit meiner Stereoanlage. Das war noch ein bisschen die Zeit, bevor es alles per Handy zu steuern war, sodass ich auch immer Musik hatte auf der Toilette. Das ist so eine schöne Atmosphäre. Es ist gemütlich, muss sein, Teppich muss da sein, damit die Füße nicht kalt werden. Das ist wichtig, ist mir wichtig.
Petra arbeitet beim Film und zeigt ihr dunkelblau gestrichenes Badezimmer, das sie mit ihren WG-Mitbewohnern teilt. Das Plastikhirschgeweih an der Wand ist im selben Blauton übermalt. Petra zeichnet gerne und hat sich auch schon mit Edding auf WC-Wänden verewigt.
Ja, habe ich auch schon gemacht. Also ich mag es total gerne, wenn die bekritzelt sind, die Toiletten, wenn man sitzt und was zu lesen hat. Also ich liebe das. Ich finde das immer super.
Yesterday.
Paul McCartney soll seinen Song Yesterday sogar auf dem Klo getextet haben. Schülerin Johanna kann das gut nachvollziehen. Für die 16-Jährige ist das WC ein inspirativer und kommunikativer Ort.
Ich zum Beispiel gehe auch mit Freunden auf Toilette zusammen. Und dann sitzt man da ja auch einfach ein bisschen da und redet mit seinen Freunden.
Lektüre wie Zeitschriften braucht die Schülerin nicht, sondern daddelt lieber digital.
Ich persönlich lese eigentlich nicht auf der Toilette, aber ich kenne auch viele, die das machen. Also ich spiele dann eher auf meinem Handy so Subway Surfer oder so.
Auch der 19-jährige Kaspar verbringt seit seiner Kindheit gerne und viel Zeit auf dem Klo. Warum?
Ja, weil das war so das einzige Tabuzimmer, wo man halt nicht draufgegangen ist, wenn jemand da drauf war. Und man kann sich immer im Spiegel angucken und das Licht ist gut auf Toiletten. Und ist immer geheizt, das ist wichtig, besonders im Winter. Da sind die besten Heizungen drin, weil die so direkt an einem sind einfach. Man vergisst die Zeit, lässt die Zeit fliegen auf Toilette. So.
In der alten Wohnung hatte er sogar sein eigenes WC, wo er ganz in Ruhe seine Donald Duck-Hefte lesen konnte. Nun muss er sein Bücherregal und die Toilette mit anderen Familienmitgliedern teilen. Seine Mutter Andrea zeigt den schlichten, gekachelten Raum ganz ohne Bilder. Dafür stapeln sich die Bücher bis zur Decke.
Hier ist unser Bücherklo. Ich lese gerne noch die alten Kinderbücher immer hier auf dem Klo. Ich hole die wieder raus und lese dir immer die Katzenhexe zum Beispiel. Hier vorne habe ich letztens noch gelesen. Hier die deutsche Literatur in Text und Darstellung schaue ich mir nur an. Da schaue ich nicht mehr rein. Einfach nochmal in Geschichten eintauchen und lange Zeit verbringen. Ne? Dass man so richtig abschalten kann. Wichtig ist halt, dass man seine Tür zumacht vor allen anderen, ne? Auf dem Klo und nicht gestört werden darf.
Das stille Örtchen, ein Raum, wo man seine Ruhe hat und wo man auch seine Ausscheidungen tracken kann, also digital vermessen und analysieren. Wie das geht, hören wir gleich. Die Toilette ist ein extrem privater Ort, davon haben wir ja gerade gehört, aber sie ist inzwischen auch ein smarter Ort. Und damit sind wir in einem Bereich, der weit über die sich selbst reinigende Toilette hinausgeht, an die Sie jetzt vielleicht denken. Es ist nämlich so, dass unsere Exkremente ziemlich viele Informationen enthalten über unseren Lebenswandel. Und die könnte man, wie den Schlaf, den Puls oder den Blutzucker, auch analysieren. Stichwort Health Monitoring. Meine Kollegin Marietta Schwarz hat das für die Echtzeit recherchiert und ist jetzt hier im Studio. Hallo Marietta.
Hallo Susanne.
Ja, das mit der Toilette ist ja immer noch ein bisschen peinliches Thema, aber wir gehen das Ganze jetzt technisch an.
Ja, wir versuchen es mal.
Okay. Es gibt ja offenbar einige Start-up-Unternehmen und auch Forschungsbereiche an Universitäten, die sich damit beschäftigen, welche Informationen in unseren Ausscheidungen enthalten sind und wie man die nutzen kann. Das klingt gut, aber wie funktioniert das praktisch?
Ja, also praktisch geht es da eigentlich um zwei Sachen. Zum einen muss technisch entwickelt werden, wie man überhaupt diese Daten analysiert, also quasi in der Kloschüssel. Ja. Und die andere Sache ist eben, natürlich kommt da künstliche Intelligenz ins Spiel und unser Smartphone, wie diese Daten, die gewonnen werden bei jedem einzelnen Toilettengang, wie diese Daten dann auf unser Handy zum Beispiel auf eine App gelangen, um dann weiter ausgewertet zu werden, wie wir das zum Beispiel auch von Health-Apps kennen, die irgendwie die täglichen Schritte erfassen.
Und was wird da jetzt bei den Ausscheidungen genau gecheckt?
Ja, man kann da ganz, ganz unterschiedliche Sachen checken. Also man kann natürlich biochemisch analysieren, was sozusagen in unseren Ausscheidungen enthalten ist. Ja, kann man sich ja auch vorstellen, je nachdem, wie wir uns ernähren oder je nachdem, ob wir Krankheitskeime in uns drin haben, ist es natürlich auch unterschiedlich, aber es geht eben auch darum, zum Beispiel Konsistenz, Häufigkeit der täglichen Toilettengänge, Dauer bis hin zur, Achtung Susanne, Geschwindigkeit des Urinstrahls.
Ja, also da werden ja offenbar jede Menge Daten gesammelt und das ist dann wahrscheinlich auch der Moment, wo die künstliche Intelligenz ins Spiel kommt, oder?
Auf jeden Fall. Also ohne künstliche Intelligenz geht es natürlich gar nicht mehr. Man füttert die künstliche Intelligenz zum Beispiel mit Stuhlbildern. Kleiner Fun Fact, es gibt den sogenannten Bristol Stool Scale. Das ist so ein Instrument zur Klassifizierung. Also was ist normal? Was ist eine Abweichung von der Normalität? Und durch so einen Deep Learning Algorithmus kann die KI dann mit ziemlich hoher Genauigkeit Abweichungen feststellen und einordnen. Und das Ganze scheint ein Markt mit Potenzial zu sein.
Ja, und was bedeutet das jetzt für meine private Toilette zu Hause? Also muss ich mir da gleich eine neue kaufen oder kann ich da auch was nachrüsten?
Das Prinzip ist eigentlich immer ähnlich. Man muss eine normale Toilette eben zu einer intelligenten zu einer smarten Toilette machen. Das heißt, irgendwo im WC ist eine smarte Einheit verborgen, die die Daten erfasst und dann an unser Handy, zum Beispiel auf eine App, weiterleitet. Es gibt ein deutsches Start-up-Unternehmen, das heißt MediPi. Das entwickelt so eine Einheit zur Analyse von Urin, auch für den Einsatz im privaten Bereich. Und das kann man sich eigentlich so vorstellen wie ein Duftstein, der seitlich in der Schüssel angebracht ist.
Genau, wir erweitern im Grunde das WC. Es ist eine Erweiterung, die an das WC angebracht wird. Es ist also praktisch auch wie der Duftstein, nur eben von außen. Und dieser Duftstein ist insoweit intelligent und technisch aufgerüstet, als dass er einen Sensor hat. Und dieser Sensor liest die Daten aus dem Urin.
Und was für Daten kann man da rauslesen? Also ich muss natürlich sofort an Schwangerschaftstest denken.
Das ist wahrscheinlich der Klassiker, den man mit Urin in Verbindung bringt. Aber es gibt darüber hinaus eine ganze Menge weiterer Parameter, die man erfassen kann. Beispielsweise Nitrit oder Leukozyten im Bereich von Infektionen oder Kreatinin, Mikroalbumine bei dem Thema Nierenleiden. Wir können aber auch ganz einfache Parameter wie die spezifische Harndichte und den pH-Wert auslesen, der uns beispielsweise bei Harn- und Nierensteinen weiterhilft oder beim Thema Dehydration, um jetzt mal einige wenige zu nennen.
Das sagt Noel Weinberg aus dem Marketing von MediPi. Und man merkt schon, auch im Bereich der Altenpflege könnte dieses Monitoring von Ausscheidungen interessant werden. Was ich interessant fand, die zwei entscheidenden Argumente für dieses Monitoring, die immer wieder fallen, wenn Menschen darüber reden, sind erstens die eigene Scham. Also ich will ja eigentlich gar nicht mit dem Arzt über meine Ausscheidungen sprechen. Und wenn das automatisiert wird, zu Hause auf der Toilette, dann muss ich das nicht mehr. Ne? Man spart sich dieses peinliche Gespräch. Und zweitens, diese automatische Analyse, dieses dauerhafte Kontrollieren, das ist viel genauer als das, woran ich mich zu erinnern glaube, wenn ich dann alle paar Jahre beim Arzt mal sage, wie meine Ausscheidungen eigentlich sind.
Die Fehlertoleranz, das steht also beim Arzt, das steht dann irgendwie auf dieser Durchreiche, wird dann im Sommer vielleicht nach ein paar Stunden erst von der entsprechenden Fachkraft ausgewertet. Das entfällt alles komplett.
Was ich mich jetzt aber noch frage, wie funktioniert das denn, wenn mehrere Menschen eine Toilette benutzen? Also woher weiß dieses System, wer da jetzt gerade drauf sitzt?
Ja, gute Frage. Ist natürlich extrem wichtig. Entweder indem ich mich über einen Fingerabdruck selbst identifiziere oder über, Achtung Susanne, einen Analscan oder Urinstrahlscan. Denn beides ist einzigartig. Ich kann aber natürlich auch mein Smartphone einfach mit auf die Toilette nehmen. Ich gebe dann der App das Signal, dass es losgeht. Und die App, die tritt mit dieser Funktionseinheit in der Toilette in Kontakt, die zum Beispiel im Abflussrohr direkt hinter der Schüssel verborgen ist.
Okay, also ich habe dann die perfekten Daten. Und welche Krankheiten kann ich damit dann entdecken?
Ja, das hat sich ja eben in der Aussage von Noel Weinberg schon angedeutet. Also das ist interessant für Risikopatienten, wenn es zum Beispiel um Krebs geht. Krebsfrüherkennung im Bereich Darm, Blasen, Prostata und Nierenkrebs. Und dann sehen einige Startups aber auch Möglichkeiten, das in öffentlichen Gebäuden einzusetzen, um frühzeitig irgendwelche Keime und Infektionsherde zu kennen. Aber wir kommen selbstverständlich da auch schnell in diesen Bereich der Selbstoptimierung. Also was sagen meine Darm- und Urindaten über die optimale Ernährung und mein optimales Leben aus. Und dazu hat Noel Weinberg von MediPi auch etwas gesagt.
Ja, Urin ist im Grunde ein Spiegelbild der Gesundheit. Das ist seit vielen Jahrhunderten schon bekannt. Man hat aber die Diagnosetools erst seit knapp 30, 40 Jahren. Und wir wollen durch diese hochfrequente, regelmäßige Erfassung, also ich weiß nicht, wie es hier den Zuhörern geht, aber normalerweise untersucht man sein Urin ja nur, wenn man krank ist. Wir wollen eigentlich vor die Welle kommen, vor die Krankheit kommen. Und deswegen sind die Werte wie pH-Wert, Nitrit, Leukozyten, habe ich eine Entzündung, habe ich einen sauren Urin, habe ich einen zu dichten Urin etc. All diese Fragen können wir dann klären.
Ja, an der Stelle bin ich dann so ein bisschen zurückhaltend. Wenn ich mir mal überlege, wie oft ich in meinem Leben eine Kot- oder Urinprobe beim Arzt abgegeben habe, also kann vielleicht im ganzen Leben, kann ich das an zwei Händen abzählen, frage ich mich, muss ich das wirklich bei jedem Toilettengang machen? Halte ich jetzt erstmal für nicht notwendig.
Ja, und ich frage mich dann auch, wie das mit dem Datenschutz ist. Also das sind ja wirklich sensible Informationen, die da gesammelt werden.
Absolut. Und ich frage mich auch, wie man das als Firma eigentlich bewirbt. Denn Scham bleibt ja bei diesem Thema. Und dazu hat Noel Weinberg ganz am Ende unseres Gesprächs auch noch was gesagt.
Ja, ich meine, das gehört nun mal irgendwie zum Leben dazu. Es ist ein sehr natürlicher Prozess und man muss eben akzeptieren, dass jeder von uns das regelmäßig tut und tun muss, sonst würden wir nicht existieren. Insoweit muss diese Hemmschwelle gegenüber Ausscheidungen in jedem Fall gesenkt werden. Das sind schon so ein paar Dinge, die sollte man reflektieren, um seiner eigenen Gesundheit auch Überblick verschaffen zu können.
Also ich kann mir das tatsächlich vorstellen, wenn wir jetzt alle Daten über unsere Ausscheidungen sammeln, dass wir dann irgendwann mal darüber sprechen, wie wir heute darüber sprechen, wie viele Schritte wir zum Beispiel in einem Tag
zurückgelegt
haben. Das stimmt,
vielleicht ja. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Marietta, vielen Dank für diesen Einblick in die Welt der smarten Toiletten.
Gerne.
Immer der Nase nach. Das war in China lange ein guter Rat, wenn man eine öffentliche Toilette suchte. Sanitärtechnisch hat das Land keinen guten Ruf. Aber es tut sich was. Vor fast 10 Jahren hat Staatschef Xi Jinping in China die Toilettenrevolution ausgerufen. Seitdem ist Hightech in den öffentlichen Bedürfnisanstalten eingezogen. Klopapier gibt es per Gesichtserkennung und einen automatisierten Gesundheitscheck, der bei uns ja noch Zukunftsmusik ist, den hat Ruth Kirchner auf chinesischen Klos auch schon gefunden. Selbst in den traditionellen Hocktoiletten in Peking tut sich was.
Eine öffentliche Toilette in Peking zu finden, ist einfach. In den Altstadtgassen der Hauptstadt gibt es sie an fast jeder Straßenecke. Umsonst und mittlerweile ziemlich sauber. Anders als noch vor 10 Jahren, als man öffentliche Klos riechen, bevor man sie sehen konnte. Eines ist geblieben, der Mangel an Privatsphäre. Keine Türen, keine Trennwände, ein Eimer für benutztes Klopapier, oft keine Möglichkeit zum Händewaschen. Und nach wie vor geht man vor den Augen anderer Besucher in die Hocke. Für Touristen ungewohnt, manchmal peinlich, doch viele Pekinger stört das nicht. Für viele ist das einfach Gewohnheit, sagt diese ältere Frau. Manche Toiletten haben Türen, manche nicht, das ist okay, sagt sie. Aber die fehlenden Türen machen einigen Bewohnern der Altstadt doch ein bisschen zu schaffen. Also wer mal länger braucht oder drinnen noch aufs Handy schauen oder telefonieren will, der hat schon lieber Türen, hat diese langjährige Altstadtbewohnerin beobachtet. Viele Menschen in den Hutongs, den alten Gassen Pekings, haben ihr Leben lang öffentliche Klos benutzt. In den engen grauen Häusern gibt es bis heute viele Wohnungen ohne Toiletten. Anders als in den Neubauten, dort sind längst überall WCs. In den Hutong-Wohnungen aber haben die Bewohner vor allem nachts ein Problem. Nachts gehe sie nicht raus, sagt die alte Dame. Da habe sie ihren Nachttopf. Das ist eine alte Tradition. Aber trotzdem, es sei viel besser als früher. Und es stinkt nicht mehr so. Tatsächlich hat die Zahl der öffentlichen Klos in Peking zugenommen. Und die Hygiene. Denn Toiletten sind in China Chefsache. 2015 hat Staats- und Parteichef Xi Jinping persönlich die Zisuo Geming, die Toilettenrevolution, ausgerufen. Heute macht selbst die Digitalisierung vor den Klos nicht Halt. Im Süden Pekings, im Taoranting Park, gibt es im öffentlichen Toilettenhäuschen das Klopapier per Gesichtserkennung. Besucher stellen sich vor den Scanner, dann gibt's einen halben Meter Papier. Wem das nicht reicht, muss 2 Minuten warten. Erst dann kann man sich erneut scannen lassen. Frau Zhang, die das Klohäuschen sauber hält, findet das System super. Es spare deutlich Klopapier, sagt sie. Die Klos im Taoranting Park sind allerdings eher oldschool. Normale Hocktoiletten, dafür immerhin mit Handyablage. Richtig edel dagegen geht es in Einkaufszentren wie Fangzhou Di zu. Japanische WCs sind in dem Luxustempel Standard. Mit beheizbarer Klobrille und Vorspülung, wenn man sich draufsetzt. Nur wenige Meter weiter im Einkaufszentrum Shimao Tianjie setzt das dortige Kino noch eins drauf. Hier können sich zumindest die Männer beim Pinkeln per QR-Code gleich noch einen Urintest dazu kaufen. Nach 10 Minuten gibt es das Ergebnis aufs Handy. Umgerechnet 2,50 Euro kostet das. Aber so richtig populär ist das Angebot nicht. Nutzen würde er dieses Angebot auf keinen Fall, sagt ein junger Mann bestimmt. Wenn er einen Test brauche, dann gehe er zum Arzt und eben nicht auf eine öffentliche Toilette.
Die Toilette, um die es ja heute geht, ist nicht gerade eine Königsdisziplin der Architektur. Aber wenn so ein Häuschen mal richtig schön gestaltet ist, dann hat es sogar das Zeug zur Touristenattraktion. Die wohl spektakulärsten öffentlichen Notdurftanstalten stehen in Norwegen. Das ist Absicht, denn die Norweger wissen, atemberaubende Naturlandschaften kommen mit dem richtigen Klo noch besser zur Geltung. Sigrid Harms hat sich das mal angesehen.
Wer am Aussichtspunkt Stegastein im Südwesten Norwegens seine Notdurft verrichten will, der sollte schwindelfrei sein. Denn die Hälfte des Toilettenhäuschens schwebt 650 Meter über dem Auerlandsfjord. Die Aussicht ist so spektakulär, dass das britische Architekturmagazin Design Curiel sie zur schönsten öffentlichen Toilette der Welt gekürt hat. Und sie ist nicht die einzige Sanitäranlage in Norwegen, die Schlagzeilen machte, erzählt Per-Roger Lauritzen. Der 68-Jährige arbeitet beim norwegischen Automobilverbund und hat schon 10 Reisebücher über die schönsten Strecken seines Landes geschrieben. Dabei geht es neben der Natur immer mehr um Architektur und das umfasst auch Toilettenhäuschen. In Norwegen gibt es 18 nationale Panoramarouten, die alle mit Kunstwerken ausgestattet wurden. Ganz gleich, welche sie fahren, sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit ein Kunsterlebnis haben. Norwegen ist vor allem für seine abwechslungsreiche Landschaft bekannt. Strände, Schären und pittoreske Dörfer mit weißen Holzhäuschen im Süden, Fjorde, gewaltige Schluchten und Hochebenen in der Mitte und karge Schneelandschaften mit Rentieren und Eishotels im Norden. Besonders bei Deutschen ist Norwegen als Urlaubsland beliebt. Das war nicht immer so. In den 60er Jahren begannen die Touristenzahlen zu sinken, erzählt Per Ritzel, der beim staatlichen Straßenbauamt für die nationalen Tourismusrouten zuständig ist. Alle fuhren in den Süden und hier in Norwegen begann man darüber nachzudenken, wie man die Touristen zurückholen könnte. Und so kam man bereits damals auf die Idee, bestimmte Strecken durch landschaftlich interessante Gebiete als Panoramastraßen auszuweisen und mit schon von weitem erkennbaren Landmarks noch attraktiver zu machen. 180 Anlagen gibt es inzwischen entlang der 18 Panoramawege in Norwegen und jedes Jahr werden es mehr. Spektakuläre Toilettenhäuschen sind nur ein Teil davon. Die Installationen können alles sein. Bänke, Möbel, ganze Aussichtspunkte, Rampen, Rastplätze, Servicezentren und Cafés. Wir wollen, dass der Besuch für die Touristen zu einem Erlebnis wird.
So att vi lägger till rätta för att det ska bli en upplevelse för turisten i detta fina landskap.
400 Millionen Euro lässt sich der norwegische Staat diese Kunst kosten. Fast alle Werke wurden von norwegischen Architekten geschaffen, erzählt Ritzel. Einige passen sich der Umgebung an, wie das Toilettenhäuschen in Eggum auf den Lofoten, das sich wie ein hölzerner Bunkereingang an die steinernen Ruinen einer deutschen Radarstation aus dem Zweiten Weltkrieg schmiegt. Andere sind Skulpturen in der Landschaft, wie die bogenförmige Toilette am Uretplassen an der Helgelandsküste, die vom British Telegraph zur weltschönsten Toilette gekürt wurde. Es gibt einige Bauten, die an ältere, bäuerlich-romantische Häuser erinnern. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es sich um moderne, kühne Architektur handelt. Wir bauen Prototypen, das ist keine Regalware. Kein Bauwerk gleicht dem anderen.
So, det finns ingen, den som är den andra lik.
Das hat sich inzwischen herumgesprochen und die Touristenzahlen entlang dieser Strecken sind in die Höhe geschnellt. Das Konzept ist aufgegangen. Doch ist es tatsächlich ein erhebendes Gefühl, in ein Klo mit goldfarbenen Schindeln für 330.000 Euro zu pinkeln, wie das auf der Insel Senja direkt am Strand und mit zugehöriger Panorama-Außendusche? Wenn es sauber ist, auf jeden Fall, meint der Schwede Ritzel und spricht damit einen Punkt an, der für das staatliche Straßenbauamt eine Herausforderung darstellt. Weil es sich bei diesen Toiletten um exklusive Attraktionen handelt, müssen sie glänzen und strahlen.
Man kann sagen, dass wir uns mit jeder Toilette einen Fallstrick bauen. Denn wenn man dorthin kommt und sie ist geschlossen oder dreckig, ist die ganze Faszination weg. Da sinkt man im Ansehen der Leute.
Reisebuchautor Lauritzen meint, die Besonderheit der Klohäuschen trage aber auch dazu bei, dass sich die Besucher besser benehmen.
Wenn man die Schwelle anhebt und es zu einem sehr exklusiven Ort macht, denken die meisten von uns wahrscheinlich, dass sie hinter sich aufräumen müssen.
Und das funktioniert.
Der Abort als Wahrzeichen schon wegen der Toiletten ist Norwegen eine Reise wert, sonst natürlich auch. Was braucht man für eine funktionierende Toilette? Eine Schüssel, klar, aber auch jede Menge Rohre und Klärwerke. Das System der Wasserklosetts hat sich in Europa seit dem 19. Jahrhundert bewährt, aber es ist aufwendig und teuer. Auch deshalb lebt fast die Hälfte der Weltbevölkerung ohne solche an die Kanalisation angeschlossenen Toiletten. Das ist auch in den Slums von Kenia so. Der Toilettengang ist dort im wahrsten Sinne des Wortes ein Geschäft. Antje Diekans erzählt uns, wie es funktioniert.
Irene Achieng macht Tee für sich und ihre kleine Tochter. Das Wasser dafür hat sie in einem Kanister. Die junge Mutter wohnt im Slum Kibera, einem der größten in Kenias Hauptstadt Nairobi. Fließendes Wasser haben hier nur wenige. Stattdessen wird es von Straßenhändlern verkauft und die Leute kommen mit unterschiedlichen Gefäßen, um sich etwas abzufüllen.
Wenn ich das Wasser zum Trinken nutzen will, muss ich es auf jeden Fall abkochen, denn ich bin mir nicht sicher, aus welcher Quelle es kommt.
Das kleine Haus aus Wellblech, in dem Irene Achieng mit ihren 4 Kindern wohnt, hat einen Raum mit einer Matratze und Kochstelle. Eine Toilette wäre hier purer Luxus. Aber für so etwas ist gar kein Platz. Stattdessen gehen alle zum Toilettenhaus um die Ecke.
Wir müssen dafür zahlen. Mit 4 Kindern kann das schnell teuer werden. Manchmal haben wir nicht genug Geld und benutzen einfach Papiertüten und schmeißen sie dann nach draußen. Oder wir verhandeln mit den Leuten, die das Toilettenhaus betreiben, damit wir später zahlen können.
Von diesen Toilettenhäusern gibt es mehrere in Kibera. Manche gehören Privatleuten, die mit den Geschäften der anderen Geschäfte machen. Manche werden von Hilfsorganisationen gebaut, so wie das nicht weit von Irene Achiengs kleinem Haus. Das gemauerte Gebäude hat direkt am Eingang hinter Gittern einen Kassenraum. Hier sitzt Clyde Otieno und kassiert.
Das ist so eine Art Büro für uns. Wir sammeln hier das Geld ein. Aber manchmal ist die Luft, die rüber weht, so schlecht, dass wir lieber nach draußen gehen.
Links von der Kasse ist ein Gang, von dem 6 Stehtoiletten abgehen. Hier kann man sich über ein Loch im Boden hocken, das von Keramik eingefasst ist. Die Türen haben einfache Riegel und in den Kabinen ist es sehr eng. Abgespült wird von Hand.
Wir haben hier Wasserhähne. Du kommst, erleichterst dich und dann füllst du den Kanister.
Die Toiletten sind unisex. Ein Gang auf der anderen Seite führt noch zu ein paar Duschen. Das Wasser für die Anlage kommt aus einem großen Tank, der außen angebracht ist.
Er fasst 10.000 Liter. Wenn wir ihn füllen, reicht es für 5 Tage.
Jeden Tag nutzen knapp 200 Leute das Toilettenhaus und die Duschen. An Wochenenden sind es deutlich mehr. Alle zahlen umgerechnet etwa 8 Cent pro Toilettenbesuch und nochmal extra für eine Dusche. Das ist viel Geld, wenn beim Großteil das Tageseinkommen nur wenig über 1 Euro liegt. An anderen Toilettenhäusern sind die Preise ähnlich. Clyde und die übrigen Betreiber leben von den Einnahmen. Früher gehörten sie einer Gang an und haben Menschen überfallen.
Du kannst nicht nur rumsitzen und reden. Wie sollst du dann an Essen kommen? Du musst andere ausrauben. Nicht, weil dir das besonders gut gefällt, sondern weil du deinen Lebensunterhalt verdienen musst.
Eine Hilfsorganisation hat die Toilettenanlage samt Kanalisation gebaut und den jungen Männern mit den Jobs hier eine neue Chance gegeben. Den Betrieb und die Instandhaltung müssen sie selbst finanzieren.
Jetzt haben wir wenigstens etwas. Besser als früher, als wir jeden Tag um Haaresbreite vom Tod entfernt waren.
Die früheren Gangmitglieder sorgen jetzt für die Sicherheit der Toilettenbesucherinnen und Besucher. Denn gerade Frauen werden in der Dunkelheit sonst häufiger überfallen. Doch hierher trauen sich keine Kriminellen. Irene Achieng ist froh, dass das Toilettenhaus in ihrer Nachbarschaft ist.
Ich fühle mich sicher, weil die Anlage von diesen Männern bewacht wird. Niemand kann dich angreifen, wenn du auf Toilette bist. Sie haben bis 10 Uhr abends geöffnet.
Dann wird die Anlage allerdings geschlossen bis 6 Uhr morgens. In dieser Zeit bleiben den Slum-Bewohnern wieder nur die sogenannten Flying Toilets. Tüten, die nach Gebrauch auf die Wege geworfen werden und jede Tour durch den Slum zu einem Slalomlauf machen.
Und diese fliegenden Toiletten sind, Sie ahnen es, alles andere als hygienisch und verursachen immer wieder Krankheiten. Das war unsere letzte Geschichte aus der Welt der Toiletten. Vom Geschäft in Plastiktüten bis zum goldenen Pott war alles dabei. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns oder empfehlen Sie uns weiter. Ich bin Susanne Balthasar. Tschüss und herzlichen Dank fürs Zuhören.